Er ist fertig. Indes, der Applaus bleibt aus. Nanu, war der Warm-Upper etwa eingeschlafen? Oder ging es dem Rest wie mir? Aber mal im Ernst, was sollte man da noch machen? Da saß einer, war Geschichtsprofessor, wurde vor laufender Kamera als seriöser Experte vorgestellt und erzählte Dinge, die kein Mensch verstand, abgesehen davon, dass diese wirre Herunterleierei verschiedener Fakten verantwortungslos war, weil nichts, wirklich nichts damit erklärt wurde. Half er auch dem Moderator mit diesem Durcheinander nicht weiter, noch weniger mir. Aber ich hatte die Hoffnung inzwischen eh schon längst aufgegeben, dass dieser Mann Licht ins Dunkel bringen könnte. Das Gegenteil war der Fall. Und schließlich, wen interessierte es und für was sollte es wichtig sein, ob es im Dritten Reich Moderatorinnen gegeben hatte? Doch eines, das war ganz gewiss sicher. Dieser Wissenschaftler, der Historiker Professor Wippermann, mochte alles Mögliche getan haben, um sich auf diese Sendung gewissenhaft vorzubereiten. Doch er hatte es anscheinend versäumt, wenigstens eines meiner Bücher zu lesen. Denn sonst hätte er wissen müssen, dass gerade die verheerende Familienpolitik des Dritten Reiches sehr wohl von mir beleuchtet worden war. Deswegen antworte ich, und dabei wundere ich mich selber über meine Ruhe, vielen Dank für den Geschichtsunterricht, und es sind keine Neuigkeiten, die Sie gerade von sich gegeben haben. Ich will weitersprechen, doch das Publikum applaudiert. Danke. Es scheinen doch noch ein paar selbstdenkende Menschen an Bord zu sein. Indes kommt mir gerade der Gedanke, dass ein Warm-Upper zwar eine Menge für den Beifall im Studio tun konnte, aber nichts dagegen. Wenn einer der anwesenden Gäste also meiner Meinung war und deswegen klatschte, wurde er in diesem Moment selbst zum Warm-Upper. Herrlich. Ich erläutere inzwischen, dass ich in meinen Büchern ausführlich über die verheerenden Mechanismen der hitlerschen Familienpolitik berichte und dass bei jener verhängnisvollen Pressekonferenz niemand der anwesenden Journalisten ein Lob über diese Zeit von mir gehört haben will und dass ich auch von Herrn Professor Wippermann erwarte, dass er meine Bücher gelesen hat, wenn er in dieser Sendung mit mir darüber sprechen wolle. Ich warne vor dem unheilvollen Mechanismus, dass man kaum noch öffentlich über Werte sprechen könne, ohne dass man mit der braunen Keule angegriffen werde. Ich weise darauf hin, dass Alice Schwarzer die erste gewesen sei, die in der Öffentlichkeit meine Thesen mit Nazi-Vokabeln in Zusammenhang gebracht habe. Die anwesende Margarete Schreinemakers knetet derweil nervös ihre Hände und fällt mir ins Wort. Doch ich möchte gerne zu Ende sprechen und sage das auch. Ich gehe jetzt, murmelt sie und bleibt sitzen. Doch mir erscheint es wichtig, klarzustellen, dass unsere demokratische Freiheit beendet ist, wenn wir über die Ursachen des derzeitigen Werteverfalls nicht mehr offen diskutieren können. Johannes B. Kerner unterbricht mich und redet so schnell, als hätte er plötzlich einen inneren Zeitraffer aktiviert. Dass doch der Geschichtsprofessor sehr sauber differenziere und dass in Wirklichkeit ich den Stein ins Rollen gebracht hätte. Dabei verhaspelt sich der Moderator pausenlos, sodass es zunächst schwerfällt zu verstehen, was er eigentlich will. Vielleicht war dieser Wippermannsche Faselinfekt ja ansteckend. Kerner wörtlich: Du hast doch den Vergleich, auch wenn er falsch dargestellt wird, du hast sozusagen die Begrifflichkeit eingeführt. Würdest du wenigstens sagen, dass es problematisch war, diesen Vergleich heranzuziehen? Die Frage, die sich allmählich in meinem Inneren ausbreitet, lautet: Was will dieser Moderator eigentlich von mir hören? Möchte er gern ein Schuldeingeständnis haben? Nochmal, darauf kann er lange warten. Und deswegen antworte ich ihm: Es scheint heutzutage problematisch zu sein, wenn wir uns auf die Suche machen nach der Ursache. Warum sind wir heute da, wo wir sind? Weiter kann ich nicht sprechen, denn Johannes B. Kerner scheint in Fahrt zu kommen. Ist es der kleine Mann im Ohr oder kam dieser Gedanke selbst über ihn? Was ist es für ein Gefühl, fragt er und richtet sich dabei auf, wenn du auf der Homepage der NPD abgefeiert wirst und die DVU für dich demonstrieren gehen will. Wieder ein K.O.-Schlag. Diese Worte klingen, als sei es das Ergebnis meiner persönlichen vorsätzlichen Arbeit, dass die rechten Parteien sich jetzt auf den Plan gerufen fühlen. Kein Wunder bei der Medienhetze, die mich mit aller Kraft in das ultrarechte Spektrum gedrückt hat. Da wäre inzwischen jeder winterschlafende Braunbär geweckt worden und hätte dankbar hechelnd auf der Matte gestanden. Ich antworte ihm, dass es natürlich ein übles und elendes Gefühl ist und dass ich juristisch bereits dagegen vorgegangen sei. Dass es außer Frage stehe, dass ich das Dritte Reich ablehne. Und dann rechtfertige ich mich mit allen möglichen Beispielen, aus heutiger Sicht eine schon beinahe überflüssige Abwehrreaktion. Ich fühle mich inzwischen wie ein gejagter Hase, der überall, wohin er auch läuft, Jägern und Treibern gegenübersteht, die ihre Flinte im Anschlag haben und die auf diesen einen Schuss warten, der das Leben des Tieres endlich beendet. Nun wird Frau Schreinemakers wieder in den Ring gezogen. Sie solle gleich ihre Frage stellen, meint der Moderator. Vorher insistiert Kerner jedoch noch einmal: Würdest du nicht sagen, dass es problematisch war, diesen Vergleich zu machen? Gleich schreie ich. Spreche ich eigentlich Chinesisch? Ich wundere mich selbst über meine Geduld, als ich ihm antworte: Wenn wir uns heute fragen, warum haben wir Probleme mit den Werten? Warum steht Deutschland bei 78 untersuchten Ländern, was Familienfreundlichkeit angeht, auf Platz 77? Eine hoch umstrittene Studie, wirft Kerner mit besorgter Miene ein und er fügt an, von einer hoch umstrittenen schwedischen Autorin. Zur Bestätigung brummt Frau Schreinemakers zustimmend dazwischen und nickt dabei nachdrücklich mit dem Pagenkopf, der vorne rechts und links in Zipfel geschnitten ist. Tja, liebe Leute, da seid ihr komplett auf dem Holzweg. Denn das, was ihr hier beide vor laufender Kamera behauptet, ist schlicht falsch und ausgemachter Unsinn. Herr Kerner und auch Frau Schreinemakers verwechseln gerade die schwedische Autorin Anna Wahlgren, die einen ähnlichen Feldzug in Schweden führt wie ich hier, mit zwei ausgewiesenen Professoren der Harvard-Universität, Alberto Alesina und Paola Giuliano, deren weltweit beachtete Studie vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit veröffentlicht worden war. Von exakt dieser Untersuchung spreche ich hier, eine Untersuchung, bei der Umfragedaten des World Value Survey aus 78 Ländern analysiert wurden. Dazu heißt es aktuell beim Informationsdienst Wissenschaft:
In kaum einem anderen Land der Welt zählt die Familie so wenig wie in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie, die am Institut zur Zukunft der Arbeit IZA in Bonn erschienen ist. Demnach sind die familiären Bande lediglich in Litauen noch schwächer als im Land der Dichter und Denker. Die Wissenschaftler untersuchten auch, inwieweit die regional unterschiedliche Rolle der Familie wirtschaftliche Folgen hat. Ihr Fazit: Wo die Familie eine zentrale Rolle spielt, nehmen Frauen weit seltener am Erwerbsleben teil. Gleichzeitig geben die Bewohner dort an, mit ihrem Leben zufriedener zu sein.
Dummerweise bemerke ich diese Verwechslung in der Sendung nicht, weil ich damit beschäftigt bin, mich gegen mehrere Leute gleichzeitig wehren zu müssen. Margarete setzt noch einen drauf und stellt fest, dass der Frank Plassberg das mit der Schwedin ja auch schon herausgefunden hätte. Aha. Schade, dass ich nicht klarstellen kann, dass Herr Plassberg in der Tat die Untersuchungen von Anna Wahlgren meinte, während ich hier über eine völlig andere, weltweit anerkannte wissenschaftliche Untersuchung spreche. Alle Anwesenden scheinen nicht den Hauch einer Ahnung davon zu haben, dass unsere Gesellschaft sich bereits auf einem sinkenden Schiff befindet, dass unsere Geburtenrate uns in gar nicht allzu langer Zeit zum Aussterben zwingen wird, dass wir ebenso sorglos damit umgehen wie früher auch schon andere Hochkulturen, wie Ägypten, das antike Griechenland oder das alte Rom, die sich ebenso eine ganze Weile beim Untergang zusahen, ohne dem Geburtenrückgang etwas entgegenzusetzen. Denn auch damals, als diese alten, doch hochentwickelten Zivilisationen bereits den Zenit überschritten hatten, lauteten die Parolen nur noch Individualismus, Unsittlichkeit und Schamlosigkeit. Ich erwähne also, dass wir die niedrigste Geburtenrate Europas hätten, als Senta Berger mir ins Wort fällt mit der Anmerkung, in Italien sei sie noch niedriger. Das stimmt. Ich bestätige Ihre Aussage. Erwähne als Beispiel der gelebten Kinderfeindlichkeit meine Heimatstadt Hamburg, in der Kindertagesstätten wegen Kinderlärms geschlossen werden mussten, und unterstreiche noch einmal, dass wir nach den Ursachen für unser kinderfeindliches Verhalten suchen müssten. Im Dritten Reich, so füge ich an, seien Familienwerte missbraucht und pervertiert worden. Die 68er hätten diese schließlich nahezu abgelehnt.